Moin aus Hamburg und willkommen zu Kikeriki, dem Podcast rund um das Thema Tischfußball. Neben mir immer noch, weil wir heute mal zwei Folgen aufnehmen, der gute Jan Dreiling-Eschweiler.
Hallo, und neben mir der jetzt doch ein bisschen, ja, an den Kräften zehrende, aber immer noch freudige Hannes Thieker.
Genau, kommen wir heute zur Folge, in der wir das Interview vom 20.10. mit Thomas Haas veröffentlichen. Wer was, wann, wie, wo Thomas Haas ist, wird er uns im Interview berichten. Das Ganze hat stattgefunden im Rahmen des Trainings der deutschen Herren-Nationalmannschaft hier in Hamburg. Da hat sich spontan die Möglichkeit ergeben, eine halbe Stunde zu reden. Und das Ganze wollen wir uns jetzt hier gleich anhören.
Genau, zuvor will ich Thomas Haas doch noch mal kurz historisch einführen. Also er ist 22 Jahre alt. Ich habe ihn das erste Mal kennengelernt 2013 auf einem Kaderlehrgang mit Fabian Bein damals. Da hatten wir gesucht, wer die Junioren-Nationalmannschaft in Nantes dann spielen wird. Und Thomas Haas war damals leider halt Platz 7, so ungefähr. Da war der goldene Jahrgang einfach dominant und er wird es dann selber berichten, dass er damals halt noch nicht so diese Vereinsanbindung hatte. Und ja, ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Hannes Thielker und Thomas Haas, dass der ein sehr fairer Spieler ist und aber auch ein Kampfspieler.
So, ich sitze hier heute spontan und schnell mit dem Tischfußball-Weltmeister im Einzel, Tommy Haas, den ich für ein Interview begeistern konnte und habe auch direkt die erste Frage, Tommy, wie wird man Weltmeister im Einzel?
Ja, das ist natürlich direkt eine ziemlich brisante Frage zum Start. Das ist kein Prozess, den man auf die Schnelle erklären kann. Tischfußball ist ein super komplexer Sport und das ist nicht so, dass man da von heute auf morgen Weltmeister wird. Da laufen unendlich viele Trainingsstunden, super viele Turnierwochenenden und noch mehr Trainingsstunden bis am Ende. Wenn man sich gut dahin arbeitet und noch ein bisschen Glück dazu hat, vielleicht mal irgendein großer Titel steht, ob das jetzt der Weltmeistertitel ist oder ein deutscher Meistertitel oder irgendein Titel.
Du hast mir ja, also wir gehen ja natürlich jetzt noch gleich in die Tiefe so ein bisschen, wie man da genau hinkommt oder wie du eigentlich zum Tischfußball gekommen bist, weil ich glaube, das interessiert die meisten auch, wie so ein Weg dahin aussehen kann. Und meine erste große Tat für und in dem Tischfußball war ja diese WM-Hauptmäßig mitzuorganisieren. Mit Jan.de haben wir dann ja auch diesen Vertrag unterschrieben und alles und da halt nur organisiert. Und ich selber bin jetzt ja kein super Elite-Top-Kickerspieler. Ich finde Kickern halt cool. Ich mag halt diese kommunikative Art des Tischfußballs. Und auf der WM konnte ich halt tatsächlich fast gar keine Spiele sehen. Ich habe einen Satz von den Junioren gesehen und war dann irgendwann so ein bisschen genervt von allen Nationen und allen Profis, weil die sich oft halt auch relativ undankbar verhalten. Und war auch nicht so geflasht, weil es auch gab viele Diskussionen, auch viel Streit an den Tischen, irgendwie über irgendwelche Fouls und Situationen. Und was nämlich im Nachhinein, das hat mich auch richtig berührt, muss ich sagen, war tatsächlich, als du den Einzeltitel als Weltmeister gewonnen hast, war deine Aktion, dass du hast gewonnen, du gibst erst deinem Gegner die Hand, du gibst dann dem Schiri die Hand und freust dich dann. Und diese Geste, quasi dem Gegner diese Achtung ja irgendwie über diese Aktion mitzugeben, fand ich halt super berührend. Da stellen sich auch bei mir so ein bisschen Nackenhaare auf, weil das machen viele nicht. Also viele jubeln dann. Da hatten wir auch Situationen, wo dann halt Leute gespielt haben und dann jubeln die ganze Zeit und dann steht der Gegner noch am Tisch und will eigentlich nur nochmal einen Handshake geben, um das zu machen. Hattest du dir sowas vorgenommen, wenn es dazu kommt? Oder wieso hast du das gemacht, was alle anderen eigentlich nicht machen?
Das kann ich nicht so richtig erklären. Das nimmt man sich nicht vor, denke ich. Das ist einfach so passiert in dem Moment. Das ist einfach Respekt der Arbeit des Schiedsrichters, der Schweißperlen des Gegners, weil der wollte genauso gewinnen wie ich. Und man weiß, wenn man so ein Turnier spielt, auch wie sich Verlieren anfühlt, weil ein Weg zu einem großen Erfolg hat mehr Niederlagen als Siege. Und da muss man einfach den Respekt zeigen, weil sich das halt einfach so gehört. Das, man muss einfach nach so einem Spiel den Gegner genauso respektieren wie den Sieg. Wenn man das nicht schafft, das gleichzustellen, dann ist man vielleicht auf dem falschen Weg.
Finde ich gut. Ich finde, ich hoffe auch, dass du da also mit der Aktion auf jeden Fall so eine Vorbildrolle einnimmst. Und haben wir uns ja tatsächlich nur ganz kurz gesehen. Also ich habe dich zumindest dann wahrgenommen. Wir waren in diesen ganzen Abarbeiten. Hast du ja noch die Schilder von der WM mitgenommen? Das war noch so eine Aktion. Also meine Freundin hatte diese ganzen Schilder benutzt und dann war irgendwann so, ja, hier, der Thomas Haas, der will hier diese Schilder mitnehmen. Wir haben uns dann geguckt, was machen wir sonst damit? Der wegwerfen. Ja, hier, dann nimm die mit. Und dann hatten wir sogar noch die Bilder dann so gesehen, wie du dann in deiner Heimatstadt irgendwie damit eingelaufen bist. Und das war für uns auch irgendwie so ein Moment, weil wir halt ein Jahr auf dieses Event so hingearbeitet haben und haben Spiele von der WM halt gar nichts mitgenommen. Also wir haben halt bei Auf- und Abbau nachts besoffen dann einmal noch an diesem langen Tisch Einzel gespielt, also an diesem 11-gegen-11-Tisch. Und das ist tatsächlich Einzel auf dem, ist sehr lustig, weil man den Ball nämlich nicht sieht wegen den ganzen Stangen. Aber das nur an der Seite, sonst haben wir nichts mitbekommen. Und dann war das so der einzige Kontakt irgendwie mit den Nationalspielern, was ich nächstes, also wenn wir das nochmal hier sein sollte, auf jeden Fall anders machen würde. Und der war halt trotzdem sofort nett und wir haben uns ja dann irgendwie nochmal im Turnieren gesehen und zumindest immer gegrüßt. Und du hast halt echt eine super positive Ausstrahlung. Finde ich gut. Ich hoffe, dass du da auf jeden Fall mehr Vorbild willst, auf jeden Fall. Aber zurück zu dir. Wie hat dein Weg in den Tischfußball gefunden? Wir hatten im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen. Also wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, pass auf, ja, das ist so geil, dieses Tischfußball, das fixt mich so an. Jetzt werfe ich da richtig Zeit drin und werde da richtig gut drin.
Ja, das fängt an irgendwo auf irgendeinem Tisch. Ja, in meinem Fall bei meinem besten Freund zu Hause im Keller. Wir hatten einen schlechten Kickertisch, auf dem konnte man nicht wirklich spielen, aber wir haben es halt versucht und wir haben eigentlich immer gegen jeden von unseren Freunden so gewonnen. Und wir dachten halt, wir sind ziemlich gut. Ja, wir dachten jetzt nicht, wir wären die allerbesten, aber wir dachten, wir könnten schon gut Tischfußball spielen. Und dann haben wir uns mal so umgeschaut und ein bisschen rumgegoogelt und sind dann auf so ein Turnier gestoßen, so ein offenes Turnier, kann jeder hinfahren, so, und dann sind wir da einfach hingefahren und dachten, ja gut, gucken wir mal, vielleicht kommen wir vielleicht irgendwo ins Preisgeld oder so, naja, sind da halt hingefahren und haben auf dem ersten Turnier halt einfach jedes Spiel verloren. Das war auch nicht besonders knapp, sondern man hat halt jedes Spiel verloren, aber man stand halt zwischen allen Spielen immer irgendwo am Tisch und hat trainiert, man hat alle Leute genervt, also ich glaube wirklich im Nachhinein genervt, aber das nimmt man in dem Moment nicht so wahr, vielleicht auch nicht genervt, hoffentlich nicht genervt, weil den Mut sollte man aufbringen, einfach zu den Leuten hinzugehen und zu sagen, hey, ich bin neu, aber ich habe Bock, ich würde das und das gerne lernen, kannst du mir vielleicht einen kleinen Tipp geben? Das muss ja nicht sein, dass er sich jetzt eine halbe Stunde mit mir hinstellt und sagt, okay, an der Stelle so noch und das noch so ein bisschen und noch ein bisschen da und hier vielleicht noch, sondern nur so einen grundlegenden Tipp, stell dich mal 10 cm weiter links hin, halt mal deine Hand 3 cm weiter oben, greif mal ein bisschen schneller zu, was, wie auch immer. Ja, je nachdem, was für ein Schuss, gibt es halt verschiedene Sachen, die halt grundlegend auffallen können und diese Atmosphäre, die hat mich einfach gecatcht. Ja, ich war auf einem Turnier und da sind lauter überragende Spieler und man selber dachte halt, man wäre gut, aber man kann es halt gar nicht, stellt man dann fest, im Vergleich zu denen, die das halt ein bisschen trainiert haben. Und jeder ist aber auf irgendeinem anderen Level und kämpft so mit den Gegnern auf seiner Stufe. Und das ist einfach so geil. Die Atmosphäre auf so einem Turnier ist einfach so super. Und das wollte ich einfach weitermachen. Ich habe mir dann selbst einen Tisch gekauft. Weihnachten 2012. Und habe dann 2013 so angefangen mit Tischfußball. Ich konnte das da auch einfach immer noch nicht, aber man hat halt so angefangen. Ist dann so 3, 4, 5 Turniere gefahren in dem Jahr und hat dann halt so ein bisschen versucht, einen Weg in die Szene zu finden.
Aber hast du dann in deiner Region auch irgendwie einen Tischfußballverein als Anlaufspunkt, wo du dann auch mal so kurzfristig hinfahren kannst, oder bist du nur Turniere gefahren und hast für dich zu Hause trainiert?
Zu der Zeit bin ich nur auf Turniere gefahren und habe für mich alleine zu Hause trainiert. Ich wusste gar nicht, dass es da Vereine gibt. Das habe ich dann Stück für Stück kennengelernt, ja, aber wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, habe für mich alleine trainiert, bin auf irgendein Turnier gefahren, habe da Leute getroffen, die in meiner Umgebung Liga gespielt haben, so Landesliga, Hessenliga, so, aber das, ich habe das überhaupt nicht verstanden, sondern man trifft die Leute, dann sagen die so, ja, ich komme aus dem Ort nebenan, und ich so, hä, aber warum spielst du so viel besser als ich, woher kommt das, und die haben halt dann trainiert und die hatten halt Vereine und das kriegt man dann so Stück für Stück mit und versucht sich da irgendwo eine Anbindung zu schaffen, aber das ist halt am Anfang nicht so einfach, wenn man nicht einfach offensiv hingeht und sagt, hey, wo trainiert ihr, kann ich da dazukommen, bla 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 bla. Sondern irgendwann kam dann die Kicker Crew Bonn auf mich zu, mit der Juniorenabteilung und haben gesagt, hey, ja, du bist jetzt schon öfter irgendwie auf dem Turnier, hast du nicht Bock für uns Junioren-Bundesliga zu spielen? Und dann habe ich mit meinem besten Freund und wir so, Alter, Bundesliga, wie geil. So, und da haben dann da, ja klar, wann ist es, wo, wie müssen wir dafür trainieren oder wie oder was? Und haben da dann zu viert, 2 Jahre lang Junioren-Bundesliga eben gespielt und es war auch eine super Zeit und das war so meine erste Anbindung an irgendeinen Tischfußballverein. Und das war einfach super, dass man da so einen Schritt in diese Professionalität, in Anführungsstrichen, sage ich mal, findet. Wo man wegkommt von diesem alleine für sich irgendwie spielen, zu diesem irgendwo dazugehören, ein Team haben, einen Teamgeist entwickeln und nicht nur für sich, sondern auch für eine Mannschaft zu spielen.
War das für dich auf jeden Fall auch ein so ein Punkt und auch sehr, also war das für dich wichtig, eine Mannschaft zu haben, also für ein Team oder für was zu spielen? Oder anders als Alternative bist du sowieso schon von dir aus so motiviert, dass du dich halt auch maschinenmäßig alleine noch stundenlang und tagelang hingestellt hättest?
Sowohl als auch. Es ist super wichtig, ein Team zu haben. Es macht super viel Spaß. Team-Events sind unfassbar geil, mit Freunden und Leuten zu spielen, mit denen man sich gut versteht. Macht einfach noch mehr Spaß, aber es ist keine Frage, dass ich auch alleine einfach unfassbar viel Zeit am Tisch investiert habe.
Wie viel ist das ungefähr? Kannst du das einmal in Zahlen so, also vor allen Dingen jetzt in Perspektive zur WM 2017, so da sagen wir mal die 1-2 Jahre davor, wie war so das Trainingspensum da, um auf dieses Level zu kommen?
In direkter Vorbereitung zur Weltmeisterschaft in Hamburg habe ich bestimmt 3 Monate lang 40 Stunden die Woche trainiert.
40.
Also 8 Stunden am Tag und war am Wochenende auf Turnier. Das heißt, war nach meinem Abitur und da habe ich nichts anderes getan. Ich habe den ganzen Tag Tischfußball gespielt und nur trainiert und zu 90% alleine am Tisch.
Und krass. Und was hast du dann trainiert? Also hast du dir dann selber immer ein Trainingsprogramm quasi gestrickt oder gab es halt durch die Junioren irgendwie schon einen Anlaufpunkt, wo dir jemand gesagt hat, pass auf, so kann man das gut trainieren? Also hattest du irgendwie einen Trainer in einer Form, also ob jetzt mental oder technisch sei dahingestellt, aber gab es irgendjemanden, der Input gegeben hat oder hast du dir nur selber gesagt, pass auf, ich will das jetzt können, ich gucke mir jetzt ein paar Videos an, schaue mir einmal die guten Spiele und versuche es erstmal nachzumachen, um so ein Gefühl für so eine Technik zu bekommen und dann gucke ich auf ein Turnier, ob das für mich funktioniert und wenn ja, baue ich es weiter aus und wenn nein, lasse ich es wieder fallen.
Ja, genau. Also ich hatte niemals irgendeinen Trainer, von dem ich so richtig viel gelernt habe. Ich hatte niemals jemanden, den ich so als Mentor ansehen könnte, sage ich mal. Sondern ich habe immer viel für mich selbst gekämpft und gelernt. Ich war viel auf Turnieren, habe Dinge gesehen, die mir gefallen haben, ausprobiert, wie du es gesagt hast, wenn es gut ist, wenn es zu mir passt, das ist auch ganz wichtig. Man kann jetzt nicht hingehen und sagen, okay, der spielt geil, ich mache genau das, weil es gibt auch ganz viele Sachen, die passen nicht zu einem, obwohl sie halt effektiv sein könnten. Aber die sind dann nicht effektiv, weil es einem nicht liegt. Es gibt Sachen, die liegen einem, es gibt Sachen, die liegen einem nicht. Ja, es gibt Schusssysteme, die liegen einem besser als andere. Und dann muss man halt so für sich selektieren, okay, das mag ich jetzt lieber, weil das funktioniert für mich persönlich besser. Aber ansonsten habe ich dann einfach unfassbar viel Zeit alleine verbracht mit einfach nur Multitable. Das ist in Vorbereitung auf eine WM ganz wichtig. Man muss jetzt auch sagen, dass ich in der Vorbereitung zur WM nicht mehr so neu war, wie ich jetzt in der Juniorenzeit war. Das ist schon noch eine Zeit vorher gewesen, sondern zu der Zeit wusste ich schon, wie gute Leute spielen. Ich war nicht mehr ganz schlecht, ja, sonst gewinnt man sowas.
Durch die Turniere dann.
Genau. Ja. Und dadurch wusste man schon, wo man noch Defizite hat, was man was man eben aufarbeiten muss und auf welchen Tischen vor allem die größten Defizite liegen. Also es ist ja, die WM war ja ein Multitable-Event und das ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, okay, ich habe mich da perfekt auf Leo vorbereitet und bin da hingefahren und habe auf meinem Heimtisch alles gewonnen, sondern man muss auch auf jedem anderen Tisch einfach performen können.
Ganz kurz für die Zuhörer, die das nicht so genau kennen, Multitable heißt, dass die quasi 5 international zugelassenen Tische gespielt werden. Das ist einmal der Leonhard, den sieht man oft in Deutschland, sowie der Roberto, der aus
Italien
kommt, der Boncini aus Frankreich, der Galando aus...
Ja, der ist auch in Italien produziert, aber hauptsächlich von Österreich und Schweiz gespielt.
Und der Tornado natürlich aus Amerika, das ist dann immer so der, sag mal, der Endboss, weil die Amis halt generell unglaublich stark sind. Und das heißt, du hast hier dann also Multitable-mäßig vorbereitet, hast du denn die ganzen Tische auch in der Umgebung gefunden oder bist du dann auch echt viel dafür gefahren? Weil ich kenne sie aus Hamburg, das ist teilweise schwer, Tische zu finden.
Na, ich habe mir einen Galando gekauft. Das heißt, ich hatte Leonhard und Galando zu Hause und in meinem Trainingscenter in Darmstadt, was so eine halbe Stunde weg von mir ist, wo ich die allermeiste Zeit verbracht habe, hatte ich halt dazu noch einen Tornado und einen Boncini. Das heißt, ich konnte 4 von 5 Tischen perfekt vorbereiten.
Und Roberto ist?
Roberto ist so mein... Also das ist mein Hass- und mein Lieblingstisch. Ich mag ihn am wenigsten von den 5, weil er die wenigsten Eigenarten hat. Alle anderen 4 haben Eigenarten, die man nutzen kann, die Leute besser spielen als die es nicht regelmäßig tun. Und der Roberto hat das nicht. Aber ich habe auch noch nie auf Roberto verloren. Ich habe auch noch nie ein reines Roberto-Turnier gespielt, das muss man schon dazu sagen, aber ich habe mehrere Multitable-Events gespielt, auf denen ich Roberto spielen musste und Roberto liegt mir als Tisch sehr, sehr gut.
Ja, ich finde ihn auch gut, lustigerweise, das werde ich einfach dann noch im Nachgang nochmal drüber reden, bin ich, glaube ich, über ein Roberto-Duell gegen meine heutige Mannschaftskapitänin eigentlich in meine jetzige Ligamannschaft gekommen. Deswegen liegt er mir auch, ich habe den vorher auch nie gespielt, der spielt sich gefühlt relativ einfach, wenn man quasi von Leo dahin wechselt. Okay, jetzt hast du ein krasses Trainingspensum offensichtlich gehabt vor so einer WM. Du bist irgendwie da ganz reingestolpert, einfach tischfußball.de und hast gesehen, okay, es gibt hier große PvP-Turniere, bist da hingefahren, hast gesagt, pass auf, ich werde jetzt Kickern anfangen, offensichtlich. Wie war denn die WM so in deiner Wahrnehmung? Also erstmal als Gesamtevent und dann können wir gleich nochmal in Detail drauf gehen, wie dann dieses Einzelturnier für dich abgelaufen ist.
Die WM war für mich unbeschreiblich geil. Also ich habe mich unfassbar gut vorbereitet und trotz allem nichts erwartet, weil ich zu dem Zeitpunkt noch ziemlicher Underdog war. Also ich war schon irgendwo auf irgendwelchen Radaren, aber halt noch nicht in irgendwelchen Rollen, wo man sagen könnte, okay, der kommt jetzt in die Top 8. So, da war ich einfach noch nicht. Und auch für mich
war das nicht. War das auch ein Punkt? Also war diese Underdog-Rolle auch ein wichtiger Baustein quasi dahin, weil du ja in jedes Spiel dann irgendwie reingehen kannst? Also wenn dich keiner auf dem Schirm hat und alle denken, ach komm, den mache ich irgendwie mit links fertig, dass du dann in diese Underdog-Rolle dich halt auch gut eingefunden hast, um aus der dann richtig rauszuperformen?
Das ist 100% richtig. Ja, also es gibt ganz viele Spiele, die dadurch irgendwie einen positiven Ausgang genommen haben. Wenn man eine Underdog-Rolle hat, dann ist es immer leichter als Favorit. Das muss ich jetzt im Nachhinein gelernt haben, ja, weil aus der Underdog-Rolle bin ich jetzt einfach raus. Die kriege ich auch nicht wieder, glaube ich. Aber als Underdog ist es immer einfacher als derjenige, der das Spiel gewinnen muss, in Anführungsstrichen.
Okay, und dann bist du halt hier in Hamburg angekommen, hast natürlich die ganzen Legenden auch da, also da war ja auch mal die Möglichkeit, ob einen Tony Spreaderman mal zu sehen. Also ich fahre jetzt ja keine Super-Elite-Turniere und ich fand es auch zum Beispiel spannend, mal solche Personen in Aktion zu sehen. Und Tony Spreaderman habe ich halt, bin ich großer Fan von, weil auch wie der mit anderen Leuten umgeht und wie der mit Fans umgeht, ganz kurze Anekdote. Wie gesagt, ich habe keine Spiele gesehen, aber ich habe halt gesehen, wie Tony Spreaderman zum Nations Cup-Finale gelaufen ist und der musste noch auf Toilette, läuft zum Finale und er muss sich ja noch warm machen und hat dann aber diese Zeit für dieses Warmmachen verkürzt, weil ihn Leute gefragt haben, ob sie ein Foto machen können. Und das ist ihm 5-mal passiert und jedes Mal sagt er, klar, machen wir eben ein Bild. Ich habe zwar gleich Nations Cup-Finale, aber klar, für dich mache ich gerne noch eben kurz ein Foto und warte im Moment. Und das war ja natürlich auch mega spannend, diese ganzen Leute auf einen Haufen zu sehen.
Ich kann nicht genug positive Worte über Tony Spreaderman verlieren. Ich habe gegen ihn spielen dürfen. Es ist ein ganz, ganz überragender Spieler und ein ganz toller Mensch. Tony Spreaderman hat, bevor er gegen mich auf der Weltmeisterschaft im Einzel gespielt hat, 2 Jahre lang jedes Einzelturnier, das er gespielt hat, gewonnen. man muss dazu sagen, er hat in Anführungsstrichen nur Tornado-Events gespielt und Fireball und Warrior eben, also die Tornado-ähnlichen Tische, die ihm sehr, sehr gut liegen.
Das sind aber auch, das sind alle in Fireball ist auch in Amerika, das weiß ich gar nicht, aber Warrior ist ja quasi der Second Table in Amerika, der Tornado ist halt der Tisch in Amerika, der Fireball hatte auch mal eine relativ gute Verbreitung hier in Deutschland, ja in Asien sowieso, aber auch in Deutschland gab es ein paar, das ist aber weniger geworden, also ich kenne noch einen Laden, der noch einen hat, aber den Warrior zum Beispiel spielt man hier in Deutschland gar nicht. Die sind aber alle sehr ähnlich von der Spielweise, sagt man oder munkelt man. Und da ist natürlich mega stark da drauf. Und dann hast du ihm quasi auf der WM in die Schranken verwiesen. Wie ist das passieren können?
Ja, das ich habe meine Heimsätze gewinnen können gegen Tony und habe auf Tornado die beiden Sätze verloren. Das heißt, Multitable funktioniert so, dass der erste Satz auf einem von beiden Tischen gespielt wird, der zweite auf dem anderen, der dritte wieder auf dem ersten, der vierte auf dem zweiten und im fünften Satz wird dann hin und her gewechselt, so dass man nicht gewinnen kann, wenn man nur auf seinem eigenen Tisch Punkte holt. Und ich habe halt meine zwei Sätze gewonnen auf Leonhard und die zwei Sätze auf Tornado verloren und habe mich dann im fünften Satz mit einem Tor von hinten und einem ekeligen Kurbler als Matchball auf der 3 mit drei Toren auf Tornado da durchgemogelt. Weil, ich kann nichts anderes behaupten, als dass Tony Spreadman der bessere Tischfußballer ist als ich. Aber an dem Tag hatte ich halt den Moment auf meiner Seite und habe halt im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen getroffen.
Aber stark.
Dazu muss man sagen, Tony Spreadman, wie gesagt, hat vor meinem Spiel 2 Jahre lang jedes Turnier gewonnen und verliert dann gegen in dem Moment einen niemand im Vergleich zu ihm wie mir, weil zu der Zeit von den Erfolgen, von dem Prestige, von dem Können war ich ein Niemand im Vergleich mit Tony Spreadman und gibt mir halt nach dem Spiel die Hand und sagt, gut gespielt, du hast verdient gewonnen.
Und war das auch ein Impuls für dein Verhalten im Finale oder würdest du das davon unabhängig machen?
Das ist davon unabhängig, glaube ich, aber das ist ganz, ganz großer Sport. Also wenn du als der absolute Favorit gegen einen nicht so guten Spieler verlierst und im Nachhinein die Größe hast, zu sagen, du hast gut gespielt und das Spiel verdient gewonnen, das war schon unfassbar. Und ich war am gleichen Abend noch zusammen mit Tony Spreadman feiern. Also das ist für mich sehr, sehr groß.
Das ist richtig groß. Und es gibt jemanden hier in Hamburg, ich weiß noch nicht, ob wir den nennen wollen und dürfen. Ich werde das nochmal klären und dann eventuell im Nachgang der Folge dann rein kommentieren. Aber die Person hat gesagt, die Amis haben es irgendwie drauf, zusammen gegeneinander zu spielen. Und in Deutschland, die Sportkultur ist eher so, dass man gegeneinander spielt. Also die Amis, viele von denen sind halt eher so, dass sie da gratulieren und die freuen sich auch für den Gegner. Man hat so ein Sportsmanship, wie man das nennen würde. Und das ist halt nicht ganz so verbissen so aufs Letzte, so dieses nicht so 100% winning ugly. Und die These war halt, dass in dieser deutschen Sportkultur alles immer sehr auf Ehrgeiz und auf mein eigenes Ziel immer hinarbeitet. Und dann hat man halt diese Momente nach dem Spiel nicht so, wie das die Amis immer offensichtlich produzieren können.
Das ist wahr. vielleicht ein bisschen traurig, aber also es ist nicht so, dass es das in Deutschland nicht gibt. Aber die breite Masse in den USA, da ist Sportsmanship einfach größer als bei uns. Ich war jetzt 2-mal in den USA dieses Jahr auf Turnier und es ist einfach eine super, super Stimmung. Man kann auch einfach sagen, du hast jetzt besser gespielt und verdient gewonnen, auch wenn der letzte Ball scheiße war. Und in Deutschland, wenn der andere besser spielt und dann steht es trotzdem irgendwie 4-4 und der letzte Ball geht irgendwie blöd ins Tor, dann ärgert der Gegner sich halt zu Tode, weil der letzte Ball halt jetzt scheiße war. Aber wenn, also da gibt es einfach diese Größe viel weniger, dass die Leute anerkennen, dass jetzt halt ein Spiel verloren gegangen ist. Mhm. Verlieren tun wir Deutsche nicht so gern. Ich auch nicht. Aber das muss man einfach auch lernen. Das ist eine Sache, die man lernt.
Ja, auf Verlieren kommen wir gleich auch nochmal, so nämlich wie das nach der WM alles so war und du dann quasi in das Rampenlicht vieler guter Spieler gerückt bist, aber vorher erstmal noch, du hast ja selber schon gesagt, du wurdest von vielen nicht eingeschätzt, als wenn du jetzt irgendwie in die Top 8 kommst und du hast dich wahrscheinlich selber auch nicht so gesehen. Wie war es denn dann, ins Finale zu gehen, auf diese, auch das ist ja eine Mega-Area gewesen, wo viele Leute zugeguckt haben, aber eine riesen Tribüne, du gehst auf so einen Tisch, der komplett beleuchtet wird, da ist irgendwie Licht-Action, dein Name steht da irgendwo, alle gucken zu, du wirst ausgerufen, es gibt ein Intro, alles, also so wie man sich das ja auf so einem Sports-Event eigentlich wünscht. Ich meine, wie hast du es geschafft, dann in der Atmosphäre, wo du dich ja eigentlich nie gesehen hast, was du im Kopf wahrscheinlich auch gar nicht durchgespielt hast, dann noch so eine Leistung zu liefern?
Im Nachhinein kann ich es nicht erklären. Ich war einfach seit meinem Achtelfinale unfassbar fokussiert. Mein Achtelfinale war wahrscheinlich der wichtigste, also kann man natürlich nicht sagen, wichtiger oder unwichtiger Sieg. Wenn man im K.O.-Spiel verliert, ist man raus. Aber das war das Knackpunktspiel für mich, das war gegen Felix Dröse. Da habe ich hoch hinten gelegen, 2-0 in Sätzen und 4-1 in Toren im dritten Satz. Das heißt, er hätte noch ein Tor gebraucht und das Spiel wäre vorbei gewesen. Und hat es auch nicht so ausgesehen, als könnte ich da irgendwie mitspielen. Also ich wurde einfach dominiert und habe dann das Spiel noch drehen können. Und ab diesem Spiel war ich einfach so fokussiert, wie nie zuvor und seitdem auch nicht wieder. Ich habe Emotionen nicht zugelassen oder nicht zulassen können oder wollte, was einfach 100% nur auf sportliche Leistung fokussiert und habe auch 100% sportliche Leistung einfach abrufen können. Ich habe mit Abstand das beste Tischfußball gespielt, das ich spielen kann und habe mich am Ende dann mit dem Titel belohnen dürfen.
Aber also ja, da nochmal Glückwunsch natürlich zu und ich bin immer noch erstaunt von dieser Leistung, weil das ist ja, es gibt ja verschiedene Titel dafür, Tunnel oder Flow. Und da muss man sich halt ja auch bewusst reinversetzen können, um in solchen Momenten halt auch brillieren zu können. Hast du da irgendwelche Tricks, wie du das mit dieser, also es gibt ja da 20 Milliarden Bücher drüber, egal ob das im Berufsleben ist oder auch halt im Sportswesen. Hast du dir da irgendwie vorher Gedanken gemacht oder hast du einfach gesagt, so, ich gehe jetzt auf die Bühne, mein Name wird ausgerufen, drauf gehauen, ich gehe jetzt in diesen Kickertunnel und ich liefere hier einfach das ab, was ich kann und dann schauen wir, was draus wird.
Das passiert nicht aktiv in meinem Kopf. Das war nicht aktiv. Und das war wirklich seit dem Viertelfinale schon und hat sich nicht geändert. Ich bin dann jedes Spiel mit der gleichen Routine drangegangen. Im Vorhinein mit Bänder aufziehen, Griffe aufziehen, einspielen. Jedes Spiel war mit der gleichen Routine ins Spiel gegangen und mit der gleichen Ruhe und mit dem gleichen Selbstbewusstsein durchgespielt.
Ist das für dich wichtig, so eine Routine zu haben? Also immer wieder so eine wiederkehrende Routine zu haben, auch im Spiel, in der Vorbereitung, um dann da reinzufinden? Weil manche zelebrieren ja auch das ganze Griff aufziehen oder machst du einfach so und es ist dann passiert?
Genau, in dem Moment, wie gesagt, ich war auch einfach so weit weg von der Realität für mich im Moment, weil ich mich niemals an so einem Punkt gesehen hätte. Natürlich habe ich versucht, da anzureisen, zu sagen, okay, was ist mein Ziel? Mein Ziel war irgendwie, die K.O.-Runde zu kommen und die Vorrunde zu überstehen. Und dann ist man nicht vorbereitet auf, du stehst jetzt im Halbfinale und musst die beste Leistung bringen, die du hast. Sondern da passiert einfach, was sich gut anfühlt. Und in dem Moment habe ich es geschafft, mich selbst so vorzubereiten und zu konzentrieren, dass es geklappt hat. Es ist schwierig, also es ist vielleicht auch Glück gewesen oder irgendwie Intuition oder
spannend. Also die Sache ist ja, also warum ich so gefragt habe, es gibt ja solche Momente, das hat jeder auch, vielleicht du ja auch schon mal mitbekommen haben, dass Leute halt komplett einsacken. Also ich selber auch, dass du dann bist in einem Spiel und sackst mental oder auf einmal geht gar nichts mehr, du hast so eine riesige Bremse und das kann ja bei solchen Events, habe ich immer gedacht, noch viel mehr passieren, dass du quasi aus deinem Tunnel rausgezogen wirst und dann gar nicht mehr reinfährst. Aber das ist ja leider nicht passiert. Alle haben ja gut gespielt und alle finden immer in diesen Tunnel rein. Deswegen hätte es mich interessiert, ob es irgendwas gibt, aber irgendwie hast du ja für dich einen Weg gefunden, den du erstmal noch gar nicht so konservieren kannst, offensichtlich. Also, dass du sagst, okay, ich kann das immer wieder provozieren, da reinzukommen. Und deswegen würde mich eigentlich auch richtig interessieren, wie es dann echt danach war. Also, ich meine, vorher warst du, ich glaube, du warst auf dem Radar von einigen, aber halt noch, sagen wir mal, in weiter Entfernung. und nicht so nah dran. Und auf einmal bist du Weltmeister im Einzel und hast halt wirklich, du hast einen Tony Spellman besiegt. Das ist ja schon, damit kann man ja im Prinzip eigentlich aufhören zu kicken und sagen, geil, ich habe schon so viel erreicht, mehr, viel mehr wird's nicht mehr so ungefähr. Und danach bist du natürlich das Einhorn auf dem Pferdegatter so ungefähr. Und alle, die gegen dich spielen, wollen dich immer besiegen. Also wie schafft man das dann, damit quasi fertig zu werden mit diesem Bekanntheitsgrad und dann diesem, dass alle einen besiegen wollen. Und jeder, der gegen dich spielt, ist immer Underdog. Also du hast dann ja auf immer automatisch deine Underdog-Rolle verloren und alle anderen fühlen sich als Underdog und das macht es dir halt umso schwerer, dann noch Siege einzufahren.
Das ist absolut wahr. Also vorher, ich bin ein Kampfspieler, das heißt, ich lebe von meinem Willen. Ich will einfach Spiele mehr gewinnen als die anderen und dann funktioniert das immer mal. Und Wille ist in Tischfußball sehr viel dann auch mit Konzentration und Konzentration dann auch mit Leistung direkt verknüpft einfach. Wenn man besser konzentriert ist und mehr will, mehr investiert, dann wird man häufig belohnt, auch wenn man vielleicht spielerisch nicht auf dem gleichen Niveau spielt. Und danach wollte aber jeder andere gegen mich mindestens genauso viel wie ich. Also da gab es Spiele irgendwo auf irgendeinem, nicht mal auf einem Turnier, sondern in einem Training, wo dann jemand zukommt und dann im Nachhinein noch 5 Minuten erklärt, warum er jetzt gegen mich gewonnen hat. Und ich habe gar nicht mitbekommen, dass es irgendwie wichtig für ihn ist, dass es jetzt darum geht, zu gewinnen oder zu verlieren, sondern ich dachte, wir spielen einfach so fürs Training, dass man halt mal miteinander gespielt hat. Und das ist auf Turnieren dann natürlich noch intensiver, weil da will ich natürlich auch gewinnen, aber jeder andere möchte dann gegen mich gewinnen und sagen, ja, aber so gut bist du doch gar nicht.
Ich habe Thomas Haas rausgehauen, so ungefähr.
Ganz genau.
Krass. Und aber hast du da für dich dann irgendwie einen Weg finden müssen oder auch gefunden? Oder ist das einfach sowas, was dann irgendwann vorbeigeht?
Das geht ein bisschen vorbei. Damit muss man einfach lernen, umzugehen. Man muss einfach trotzdem immer weiter sein A-Game auf die Platte bringen. Man muss einfach, egal wie motiviert der andere ist, vorher war ich das halt vielleicht gar nicht so gewohnt, weil die anderen halt dachten, sie gewinnen gegen mich. Deswegen haben sie so gespielt, wie sie halt immer spielen. Und danach war es halt so, dass die Leute noch motivierter gespielt haben als sonst, wenn sie jetzt mit einer Underdog-Rolle, sagen wir mal, gegen mich in die Partie gegangen sind. Und dann muss man als Favorit die gleiche Motivation aufbringen können. Das ist gar nicht so einfach manchmal, wenn man glaubt, okay, das ist jetzt ein Spiel, das sollte man gewinnen. Da muss man vielleicht, da will man noch gar nicht so 100% viel Kraft investieren, weil der Turniertag ist noch lang und dann liegt man aber irgendwie hinten. So, da muss man einfach lernen, von Anfang an mit der richtigen Intensität in die Spiele zu gehen. Und das ist super schwierig.
Krass. So, ich hätte jetzt noch 1000 Fragen bestimmt an dich, die ich alle noch losfeuern könnte, aber wir haben ja versucht, jetzt in so einem Podcast immer auf eine halbe Stunde zu kommen. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde geredet. Ja. Deswegen freue ich mich auf eine Fortsetzung von dem Interview und du hast jetzt ja auch einen guten Einstieg in den Tischfußball gefunden, auch einen starken offensichtlich und auch halt irgendwie auch so einer, ich spiele im Dorf im Keller. Deswegen meine Frage an dich, wenn du jetzt in einem Einsteiger, der noch nie in der Liga gespielt hat, der noch nicht ein großes Tischfußballturnier gesehen oder daran teilgenommen hat, was würdest du dem raten? Wie muss der an sowas rangehen, um da irgendwie in diese Szene reinzufinden und da reinzukommen?
Versucht Tischfußball, wenn ihr Bock darauf habt, also versucht für euch selber rauszukriegen, ob ihr Bock auf Tischfußball habt, und versucht es einfach aus. Kommt auf ein großes Turnier. Klar, geht auch in die Vereine, versucht es zu machen und dann fahrt mal auf ein großes, wirklich großes Turnier und versucht es zu erleben. Ist es was, das euch catcht, so wie bei mir? Bei mir war es einfach, ich war dort, die Stimmung, die Leute, das Miteinander, das Gegeneinander, das hat mich einfach gecatcht. Das war dort, was.
Ja, gecatcht hat es Thomas Haas, aber unser Aufnahmegerät hat die letzten Worte und der Dank, den wir natürlich immer jeden Interviewpartner zukommen lassen, dann irgendwie nicht mehr. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für das Interview, Thomas. Ich hoffe, da kommt dann auch nochmal spätestens auf der WM die Möglichkeit, das nochmal weiter zu vertiefen. Ich glaube, ich habe immer noch sehr viele Fragen, wie im Interview erwähnt.
Und, bei der DM dann in Hamburg,
oder? Das stimmt, DM ging ja auch. Ich bin schon wieder bei Murcia, der WM mit der nächsten Jahres. Stimmt, bei der DM wird er natürlich auch dabei sein. Vielleicht gibt es da ja auch die Möglichkeit vorbei, da werden wir mit vielen, vielen reden wollen. Ich zumindest. Bei der DM, da spielt er ja mit, wenn ich richtig informiert bin, mit Cornelius Kniepert.
Conny, ach krass, cool. Ja, da bin ich gespannt.
Ich auch gespannt, vor allem wie rum sie spielen. Thomas ist ja, wie er auch beschrieben hat, ein Torwart, aber auch ein guter Einzelspieler im Doppel, würde dann wahrscheinlich die Torwartrolle einnehmen. Mal gucken, also müssen wir mal.
Wir dürfen gespannt sein für alle, die den Weltmeister im Einzel mal in Aktion erleben wollen auf der DM im Doppel mit Cornelius hier in Hamburg im Januar. Ja, Jan, wie fandest du das Interview?
Ja, ich fand's sehr gut. Also ich kenne ja Thomas auch schon länger und war dann auch sehr froh, dass er, oder wie du es auch beschrieben hast, wie er reagiert hat nach diesem Weltmeistertitel. Konnte ihn dann auch so ein paar Minuten später in den Arm nehmen und gratulieren und sagen, hey, das hätten wir nicht gedacht vor ein paar Jahren, 2013, dass es so weit kam. Aber ich erinnere mich noch damals, er war sehr enttäuscht, dass er da nicht in dieses Juniorenteam gerutscht ist, weil er dann eben auch schon 17, 18 war, also gerade an der Grenze des Juniorenalters. Und da hat er auch damals gesagt, so ja, ich werde zurückkommen. Und er ist zurückgekommen. Also das war wirklich.
Und welchen Junioren wurde da der Fußzug gegeben? Also was, welchen Junioren wurde da, du hast es der goldene Jahrgang genannt, wurde da der Vorzug gegeben?
Genau, das waren halt Felix Tröse, Marvin Velasco, Steffen Zipfel, die dann alles noch so ein bisschen jünger waren, aber so 2-3 Jahre früher angefangen hatten, auch schon ein bisschen mehr dann in so einem Teamstrukturen reingewachsen sind. Er hat es ja gesagt, dass er da so ein Einzelkämpfer war mit seinem Kollegen da in Bensheim bei Darmstadt und dann halt ja so ein bisschen zu spät einfach angefangen hatte damals, sonst wäre er da auch schon sicherlich früher reingerutscht, aber umso schöner, dass es halt dann so eine Story geworden ist, dass er da, also der Sport schreibt ja Geschichten, umso schöner, dass es ihn gecatcht hat, dass er zurückgekommen ist und dass er es dann wirklich unter Beweis stellen kann, was er für ein toller Einzelspieler ist.
Ja, hat er ja auch erwähnt, dass das sein Finale war, tatsächlich das Spiel gegen Felix Dröse, dem ja da offensichtlich auch der Vorzug dann gegeben wurde. Auch zu Recht, ist auch ein sehr, sehr starker Spieler und er hatte ja auch, das betont, das finde ich ja, also noch spannender eigentlich, dass dieses Spiel so knapp war. Also Felix Dröse hätte den Sack schon zumachen können.
Ja, sein schwerster Gegner sozusagen. Das hat er mir dann auch nochmal im Detail gesagt, dass das dann ein Turnier zuvor halt nicht geklappt hat. Da hat Felix ihn noch geschlagen und
in allen, glaube ich. Ich glaube, er hat ihn, das war immer ein Hin und Her und ich glaube aber, so statistisch lag Felix vorne und dann besiegt er ihn da und das war ja auch so das Hauptthema, was mich auch interessiert hat, ist halt, wie wichtig war die Underdog-Rolle, das ist nämlich auch so ein ganz, ganz spannender Faktor, das ist immer so die Komfortzone, in die man sich begeben kann, wenn man halt nichts erwartet, also wenn man reingesagt, ja eigentlich, ich kann hier, also wenn ich verliere, ist es, erwarten das alle, dass ich verliere und wenn ich gewinne, gewinne ich halt, es ist natürlich genauso gut für den, der nicht die Underdog-Rolle einnimmt, dass der nur verlieren kann eigentlich, ne? Also wenn er gewinnt, hat er nichts wirklich gewonnen, weil alle sagen, das war ja abzusehen und wenn er halt verliert, heißt es, oh Gott.
Ja, umso spannender zu sehen, wie Thomas Haas, ein Thomas Haas das jetzt handelt bei den nächsten Turnieren, beziehungsweise auch bei der Weltmeisterschaft, wenn er dann als Titelverteidiger ins Rennen steigt, also das ist ja dann eine ganz andere Rolle und ich glaube aber, er kann dazulernen, also ist ja ein Spieler, der sehr viele Turniere fährt, auch sehr genießt, diese Gemeinschaft, wie er im Interview erwähnt, irgendwie da zu erleben. Ich kann mir vorstellen, dass er da einen Weg findet, weil er ist mental schon immer ein Spieler gewesen, der so ein bisschen mehr hatte als der ein oder andere. Sehr cleverer Spieler, er spricht es ja auch an, er kommt auch über den Kampf so, also das ist auch nochmal so eine mentale Stärke, die er halt auch ja selbst weiß, also von der er selbst weiß und auch wie er es reflektiert. Fand ich sehr sympathisch, wie er sich da so selbst einordnet in dieses große Tischfußball. Ja, Ranking.
Universum. Ja, also ich, für mich ist halt diese Underdog oder und Unicorn-Rolle, ich habe es einfach dann ja so Einhorn genannt, ich finde, das passt aber ganz gut, wenn man halt von jedem immer besiegt werden will. Hier in Hamburg sind das halt auch einige, vor allen Dingen so ein Minjung, der halt irgendwie immer als der vorwegrennt und alle wollen ihn immer besiegen. Mit dem habe ich ja auch letztens kurz an der Bar drüber gesprochen, wie das so ist, wie man damit umgeht. Und dann ist es halt schwer, einfach mal so zu daddeln. Also da habe ich dann schon sehr, sehr ausgewählte Daddelpartner, weil die dann halt nicht gegen mich immer gewinnen wollen, sondern einfach nur Spaß haben. Und je besser man wird, desto weniger wird das. Ja, finde ich auch spannend, weil ich das bei der WM, das würde ich am liebsten auch noch mal mit in einem anderen Interview dann vertiefen mit Maura Pormann, weil die wurde ja zum Beispiel auch sehr, sehr begleitet hier auch durch die Hamburger Medien und all sowas und ist dann auch in diese WM gestartet und hatte genau die andere Rolle. Ganz viele Leute haben ganz viel erwartet. Dann hast du dich einen ganz anderen Druck, den du dann irgendwie aushalten musst. Also das werde ich auf jeden Fall noch mal anstreben, das mit ihr quasi genau von dieser anderen Seite, von diesem Thema Erwartungshaltung ranzugehen.
Ich meine, das kennt jeder Kickerspieler, glaube ich mal, egal welches Niveau. Also wenn man das auch in der vierten Liga jetzt betrachtet, man kommt so rein in diese vierte Liga, denkt, man kann so ein bisschen was, sieht auch schon so, dass der Gegner gar nicht so technisch so gut ist, aber plötzlich fliegt man hinten in so einem Ligaspiel und da, denke ich mal, sind schon im ein oder anderen Ligapartie die ein oder andere Schweißperle gelaufen. Also ja, das gibt's bei allen Niveaus und ja, spannendes Thema auf jeden Fall und rauszufinden, wie diese Topspieler es dann wirklich immer wieder schaffen, dieses Level zu halten, um zu gewinnen.
Ja, krass, das Trainingspensum. Also das will ich, Tommy, da halt irgendwie vor der WM 40 Stunden die Woche gekickert hat, plus Turnierbesuche. Das ja. ist amtlich.
Das ist auf jeden Fall amtlich. Das ist auf jeden Fall dann auch die Basis und dann diese Tagesform, dieser Moment, dieser ja. Flow, dieser Tunnel. Das.
Aber schon krass, diese ja, ich will es nicht Verbissenheit nennen, das ist nicht das Richtige. Ich suche noch ein Wort dafür.
Fleiß.
Ja, irgendwie auch Fleiß. Und dann das auch einfach dann machen. Also er hat sich ja offensichtlich hat geguckt, was habe ich für Tische nebenan, wo ich trainieren kann, kauft sich die anderen, die ja auch alle nicht günstig sind, oder besorgt sich die irgendwie, stellt sich die in den Keller und sagt dann, okay, und jetzt gebe ich hier Hackengas und bin multitable-mäßig beim World Cup so stark, dass ich da irgendwie vorne mit lande.
Ja, das ist sehr konsequent auch in einer anderen Hinsicht. Also ich meine, ich glaube, die WM-Qualifikation ist ja auch nicht ganz einfach. Also da muss man ja, ich glaube, er hat sich, wenn ich mich richtig erinnere, über ein WS-Turnier qualifiziert, bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, es gibt wenige Qualifikationsplätze, da muss man eben schon eine sehr gute Saison spielen und er hat das sich dann halt einfach gesagt, so jetzt bin ich mal qualifiziert hier mit meinen jungen 21 Jahren oder 20 Jahren, wie alt er damals war und ja, jetzt reißt er das bei dem Herrn. Hat er gemacht.
Stark. Ja, auf zwei, drei Sachen habe ich noch. Einmal habe ich ja schon im Interview angekündigt, dass ich den Namen nochmal veröffentliche, von dem er dieses schöne Zitat oder diese schöne Aussage gemacht hat, was sie zitieren. Und zwar ist die Aussage, dass die Amis es irgendwie drauf haben, mit zusammen gegeneinander zu spielen und das irgendwie in so einem deutschen Ehrgeiz und in diesem deutschen Sport-Skies, das eher nicht so verankert ist. Und dass es halt irgendwie dann auch eine spannende Sache ist. Das ist das, wo Tommy Haas auch sieht, dass er mit Spreaderman Arms noch unterwegs war. Und das hat zu dem Zeitpunkt auf dem World Cup Marius Meyer-Hemme gesagt, mit dem ich da, glaube ich, das erste Mal geredet habe. Und ja, spannend.
Auf jeden Fall interessantes Thema, ja fast schon so ein soziologisches Thema, wenn man das wirklich so aufgreift. Meiner Meinung nach ist das sehr charakterabhängig. Also ich kann jetzt schwierig sagen, ob es wirklich so eine Community gibt oder ein soziales Gefüge, aber es ist schon richtig auffällig, dass die amerikanischen Spieler da ein bisschen relaxter irgendwie, ein bisschen sportsmännischer rangehen. Die haben vielleicht auch schon viel erlebt einfach. Also bei den deutschen Spielern, Spielerinnen gibt es halt viele Shootingstars, aber auch schon viele erfahrene Leute. Die Gemeinschaft ist deutschlandweit vielleicht auch nicht so zusammengerückt, weil es verschiedene Lager gibt vielleicht, also regionale Lager. Das kann alles damit zuspielen, aber zum Beispiel Thomas Haas ist ja jetzt auch ein Spieler, der einfach das relaxed annimmt. Du hattest ja nochmal dann kurz angesprochen, ob der das von Tony Spiderman innerhalb dieses einen Tages adoptiert hat und dann später bei Yannick Courier im Finale angewandt hat. Ich denke nicht. Also das ist wirklich ein Charakterzug, den der eine Spieler halt hat und der andere nicht.
Ja, ich glaube schon, dass es ein Charakterzug ist, da gebe ich dir recht, aber nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, dass die Verbissenheit bei den deutschen Sportlern oft, das ist natürlich, ne, so generelle Aussagen sind schwierig, aber oft höher ist als bei den amerikanischen, ist in diesem Beispiel. Und ich mag, also ne, das, du hast natürlich recht, so eine Charaktersache sein ist auch immer eine Sache, die mich immer sehr stört. Ich spiele ja auch gerne mit den Gegnern gegeneinander, als dass ich dann immer dieses Kampf auf die letzte Sekunde mit Fouls aus Absicht und bis ans letzte Limit, das ist halt einfach okay, nicht mein Spiel. Ja. Überhaupt nicht. Deswegen finde ich mich da auch so wieder vielleicht.
Ja, ich denke, Verbissenheit ist ja okay. Also es geht halt dann, dass man fair bleibt. Ne?
Ja.
Und also ich ich behaupte, jeder Topspieler muss verbissen sein, um einen Erfolg zu feiern, auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich, wenn es dann über die Regeln hinausschießt, dann kommen wir in den Bereich des Unfairen.
Okay, das meine ich aber damit. Also, genau, ja. Also klar muss ich, ja. Das meinte ich auch, also das, was halt Thomas gemacht hat mit diesem riesen Spielepensum, ist ja auch eine Verbissenheit. Also quasi, er hat sich in diesen Sport verbissen. Aber ich meine Verbissenheit im Sinne von, ich reiz die Regeln aus oder gehe sogar über die Grauzone hinaus, um den Vorteil auf meine Seite zu holen. Das finde ich immer sehr, sehr schade, wenn das passiert.
Das kann sein, ja. Du hattest es ja kurz angesprochen, Winning Ugly, das Stichwort. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in unserem Podcast angesprochen, dass es ja dieses eine Buch gibt über das Tennis. Es gibt ja immer sehr viele Analogien zum Tennis dann, gerade was diesen mentalen Bereich angeht. Und ja, ist auch eine Taktik. Thomas Haas hat das für mich, also aus meiner Sicht, schön gesagt, kann man machen, aber muss dann jeder selber wissen. Also er hat halt dann da auch ein für sich einen anderen Weg gefunden.
Ja, ansonsten bleibt zu sagen, auch was Richtung Erwartungshaltung, er sagt ja auch am Ende, fahrt auf große Turniere, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich war jetzt ja auch als...
Es hat dich auch gecatcht.
Als Amateur, ja. Also diese Turnierspiele, momentan kriege ich ja sehr, sehr wenig, ich persönlich jetzt. Aber tatsächlich, also du hast recht, die Leo WS hat mich halt gecatcht. Ne? Da haben wir beide ja zusammengespielt und ich sehe mich halt immer noch als ambitionierten Amateur. Also ich trainiere halt einfach gerade gar nicht. Und das merkt man auch gerade in meiner Liga-Performance, die mich sehr, sehr nervt gerade. Aber
ist das das Training oder ist das vielleicht die mentale Einstellung?
Beides. Also ich haben wir in der letzten Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ja schon besprochen, aber sehr, sehr viel gearbeitet. Das hat mich emotional sehr belastet tatsächlich gerade. Da gab es viele Situationen, die dann da irgendwie reinspielen und dann komme ich einfach gar nicht in diesen Spielmodus. Dann habe ich halt ganz andere Themen im Kopf, die mir dann in der Situation oder in dem Fall dann wichtiger sind oder die mich einfach noch länger belasten, auch wenn es mir nicht wichtiger ist, und komme dann einfach nicht an den Tisch. Und unabhängig davon, wie gut ich bin, bleibt dabei, ambitionierter Amateur. Die Leo WS war halt super und dieses Event und dieses Zusammensein, auch das, was halt Tommy beschreibt, finde ich, das macht halt richtig Spaß. Und das sollte man sich angucken, ob das was für einen ist. Gerne auch mal auf so ein Kicks Open fahren. Ich kenne ja auch viele hier in Hamburg, die halt nur No-Pro spielen und nie auf so ein Kicks Open fahren können. Wollen und möchten. Ich kann das nur jedem empfehlen, wenn man halt überlegt, da einzusteigen und einfach die Erwartung runterzuschrauben. Ich bin mein erstes Turnier, was ich gespielt habe, war halt, also außerhalb von der Liga, war tatsächlich ein ITSF Pro. Das hier bei St. Pauli, was wir auch schon zigmal erwähnt haben. Aber das war einfach super, sich das mal anzuschauen. Wir sind mit der Erwartung rangegangen, wir werden hier nicht ein Spiel gewinnen, hatten halt richtig, richtig Spaß. Weil auch da Underdog gewinnst du halt, dann haben wir halt einen Satz gewonnen gegen Marc Vermaller und Daniel Schneemann, die damals schon sehr, sehr gut dabei waren und trainiert haben. Wir ja nicht, wir haben halt an der Theke trainiert und nicht am Tisch, ne? Und nehmen den Satz ab. Das kommt mir aber auch nur, weil wir halt an dieser Underdog-Rolle waren, wo wir gesagt haben, ey, wir erwarten hier gar nichts und haben einen schönen Tag, das kann ich nur jedem mitgeben. Nehmt diesen Ratschlag auch von Thomas Haas wahr. Guckt euch große Turniere an oder größere Turniere und schaut, ob das was für euch ist und steigt gerne ein.
Ja. Das stimmt, ja. Man sollte es schauen, genau. Im Prinzip gibt es viele Spieler, die einfach nur diesen Teammodus spielen und Liga-Betrieb und das ist auch für viele ausreichend. Der Turnierbetrieb hat dann nochmal andere Reize oder Anreize und ja, ich spiele auch gerne Turnier. Ich habe auch so in den letzten Jahren, vielleicht das nochmal aufzugreifen, auch so irgendwie den Modus gefunden, dass ich mich dann mental darauf so vorbereiten kann, auch wenn ich jetzt nicht die Turniere gewinne, so für den Thomas Haas, aber er sprach es auch an, man muss halt immer wieder versuchen, seinen Modus zu finden, um da dann beim ersten Ball bei so einem Turnierspiel eben da zu sein. Bei den guten Spielern klappt das dann meistens, beziehungsweise die haben dann auch Mittel, dann, falls es nicht zu Anfang klappt, dann im Spiel wieder zurückzukommen. Genau, bei den unerfahrenen Spielern, sag ich mal, müssen diese Erfahrungswerte noch gesammelt werden.
Auf jeden Fall. Ja, nee, da sehe ich mich auch als unerfahrenen Spieler, was das Mentale angeht. Da zähle ich mich selber jetzt. Und
aber spannender Bereich. Spannender Bereich. Man lernt sich auch selbst kennen und seine Schwächen und Stärken kennen. Also durchaus ein toller Sport, Tischfußball.
Richtig, man findet mehr. Was für eine Aussage. Durch Tischfußball findet man mehr zu sich selbst. Junge, 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 Junge. Ja, an all die Philosophen, ne? Da können wir wahrscheinlich auch noch jetzt sehr, sehr tief einsteigen. Das kürzen wir aber an dieser Stelle ab. Hast du sonst noch irgendwas zum Interview?
Eigentlich vielleicht nur einen Fachbegriff zu klären. Also wir reden ja auch viel Slang. Thomas Haas hat das sogenannte A-Game in den Raum geworfen. Ich weiß gar nicht, was ist denn da der, was ist denn die Unterscheidung? Also ich höre das auch immer von manchen Spielern, aber gibt es auch ein B-Game und ein C-Game oder?
Hast du es mal gegoogelt eben?
Das A-Game, also meiner Meinung nach meinen die Spieler damit, das ist ihr bestes Spiel.
Ja, das hätte ich jetzt auch, also war auch immer meine Annahme.
Genau, aber wie kann ich denn in ein Spiel gehen und sagen, ich spiele jetzt mein B-Game? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, das geht schon. Also die, bestes Beispiel ist, so wie wir es auch auf der Leo WS hatten, Medical, ne? Dann hast du halt irgendwie was abbekommen und dann bist du irgendwie eingeschränkt und kannst einfach nicht dein A-Game liefern.
Ah, okay, also so meinst du.
Du bist halt, aus welchen Gründen auch immer, ist man selber nicht in der Lage, sein A-Game abzurufen. Ne? Lass das eine Verletzung sein oder irgendwas Emotionales, irgendwas Mentales, was einen irgendwie beeinträchtigt, wo man sagen kann, ja, ich den hätte ich schlagen können auf jeden Fall, aber heute konnte ich mein A-Game nicht abrufen, weil ich habe mir gestern die Hand verstaucht.
Okay, in dieser Hinsicht verstehe ich es, wenn es dann praktisch einen Grund dafür gibt, aber ich höre auch manchmal Spieler sagen, ja, da musste ich jetzt schon mein A-Game spielen.
Das kann ich auch verstehen tatsächlich, weil das sieht man, wenn man vor allen Dingen, so wie ich als ambitionierter Amateur unterwegs ist, haben man oft Gegner, die gar nicht das A-Game spielen in dem Sinne. Also wenn ich jetzt, was auch schon vorgekommen ist natürlich hier in Hamburg, in einer Vorrunde von irgendeinem Turnier, egal was, auf einen Min-Jung treffe, dann schießt der in der Regel das, was er, da guckt er gar nicht, wie der Keeper sich hinstellt, der schießt sich halt warm. Und das hatte ich mit auf Teneriffa, wo wir auf dem Turnier waren auch, da hatten wir auch einen Gegner, der extrem schwach war und da haben wir uns einfach warm gespielt. So, und das ist genau dieses, ich mache halt nicht mein A-Game, sondern ich mache halt nur so punktuell die Dinge. Und warum das noch gemacht wird, nicht nur zum Warmmachen, sondern auch zum Konzentration einsparen, weil so ein ganzer Turniertag von 24 Stunden, sag ich mal, im schlimmsten Fall im Doppel-K.O.-System, zehrt halt sehr an den Kräften. Da muss man halt sparsam sein.
Körner sparen.
Richtig, damit man hinten raus nochmal den Boost einlegen kann, um dann nochmal so anstrengende Finalspiele zu bestreiten.
Gut, dann haben wir das geklärt. Das heißt, man muss dann selbst rausfinden, wann man sein B-Game und A-Game richtig einsetzt, um dann am Ende doch zu gewinnen.
Korrekt.
Sehr schön. Ja, damit kommen wir zum Ende und wir hören uns dann wahrscheinlich im nächsten Jahr, 2019.
Stimmt. Ja, wir gucken mal, vielleicht gibt's noch eine kleine Bonusfolge mal wieder. Wir haben da noch was im Petto, unsere allererste Folge tatsächlich.
Können wir aus dem Hut zaubern, ne?
Aus dem Hut zaubern, ja, die natürlich mit anderem Audio-Equipment, weniger Erfahrung und aber ganz viel Elan aufgenommen wurde. Die können wir dann nochmal zum Jahreswechsel vielleicht präsentieren.
Der Elan macht die Technik wett.
Ja. Doch schon, in dem Sinne schon, aber es ist halt auch lang, ne? Also wir versuchen ja nicht immer eine halbe Stunde zu treffen, wobei wir das momentan halt nicht packen, weil wir lange uns nicht getroffen haben, lange nicht drüber geredet, dann streckt sich das Ganze, aber ja, wir schauen, wir wünschen allen natürlich frohe Festtage, kommt gut ins neue Jahr, beglückt uns wieder als Zuhörer im neuen Jahr, grüßt uns gerne auf der DM, wenn ihr da seid, oder feiert mit uns die deutsche Nationalmannschaft auf der WM, wenn ihr auch in Murcia sein solltet. In diesem Sinne.
Hoffen wir auf viel Gekrähe in 2019.
Hoffen wir auf viel Gekrähe in diesem Sinne. Kikeriki.
Kikeriki.